Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die USA wollen nur ihr eigenes Flüssiggas nach Deutschland und Europa verkaufen. Gas, das unter umweltschädlichen Bedingungen gewonnen wurde und das teuer ist. Das ist die Ansicht vieler Experten, wenn sie nach den Ursachen für den Streit um Nord Stream 2 gefragt werden. Ein Streit, der jetzt in US-Sanktionen gegen den Bau der Gaspipeline mündete. Irgendwelche wohlfeilen Erklärungen von US-Botschaftern kann man sich also schenken. Es geht danach schlicht um Macht und Marktanteile. Diese Auseinandersetzung, die wird unter anderem auch in Wilhelmshaven genau verfolgt, bei den Hafenbetreibern dort. Denn für die Anlieferung von Flüssiggas werden spezielle Terminals gebraucht. Und hierfür gibt es in Wilhelmshaven bereits Pläne. Noch ist das Zukunftsmusik. Wie aber steht der Hafen hoch im Norden der Jade-Weser-Port wirtschaftlich derzeit eigentlich da? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus mit Gold als Geldanlage beschäftigen und unsere Serie über die Pflegebranche fortsetzen mit der Frage, was wurde eigentlich aus dem Anfang des Jahres verkündeten Aktionsplan Pflege? Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zum Start schauen wir auf den Chefwechsel beim US-Flugzeugbauer Boeing. Konrad Busen berichtet.
Die Vorwürfe gegen Dennis Muhlenberg waren zuletzt immer lauter geworden, an den Börsen, bei Investoren, aber auch im Unternehmen selbst, bei Gewerkschaften und Zulieferern. Er hat die Krise um die Boeing 737 MAX einfach nicht in den Griff bekommen. Seit Monaten dürfen die Maschinen nicht fliegen. Nach zwei Abstürzen hatte sich gezeigt, dass ein Software-Update nicht sachgemäß in die Gebrauchsanleitungen eingearbeitet worden war. Die Folge? Ein monatelanger Prüfungsprozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist. Vergangene Woche wurde die Produktion der Maschine komplett eingestellt. Das Fass zum Überlaufen für Dennis Muhlenberg brachte wahrscheinlich, dass er voreilig in Aussicht gestellt hatte, dass bereits zum Ende des Jahres der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne. Allerdings wurde der Boeing-Chef daraufhin von der US-Flugaufsicht zurückgepfiffen. Derweil kommen auf Boeing auch Schadenersatzforderungen von verschiedenen Seiten zu, von Opfern der Flugzeugabstürze und von zahlreichen Airlines, die ihre Maschine nicht nutzen können. In der Bilanz sind dafür bereits 5 Milliarden Dollar zurückgestellt. Die Bedeutung von Boeing für die US-Wirtschaft ist enorm. Der Flugzeugbauer ist die größte Exportfirma der USA. Volkswirte erwarten, dass der Produktionsstopp der 737 MAX sich empfindlich beim Wirtschaftswachstum der USA bemerkbar machen wird. Nachfolger Muhlenberg soll der Manager David Calhoun werden, der bisher schon bei Boeing eine Aufsichtsfunktion innehat. Calhoun war zuvor viele Jahre bei General Electric, kennt sich also aus mit Unternehmen in der Krise.
Boeing und der Chefwechsel, Konrad Busen berichtete. Und wir bleiben thematisch in der Luftfahrtbranche. Die Tarifgespräche zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO sind festgefahren. Und die Töne hier werden zunehmend schriller. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Die gute Nachricht für Flugreisende zuerst. Heute, morgen und auch an den Weihnachtsfeiertagen will die Gewerkschaft die Lufthansa nicht bestreiken. Danach aber ist alles möglich. Dann müssen sich Gäste der Lufthansa und ihrer Töchter wie German oder Eurowings also auf Streiks einstellen. Daniel Flohr, Tarifvorstand der Kabinengewerkschaft UFO.
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es mit aller Wahrscheinlichkeit zu Arbeitskämpfen kommen. Wir haben da überhaupt gar keine Geduld unserer Mitglieder, dass, wenn sich nichts ändert, da nicht auch schnell den Druck weiter hochzuhalten.
Es steht also bei der Lufthansa möglicherweise ein heißes Jahresende bevor. Am Wochenende haben Schlichtungsgespräche beide Parteien offenbar nicht zueinander gebracht. Die beiden Schlichter, Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesarbeitsagentur, und der frühere SPD-Chef Matthias Platzeck, haben beide Seiten aber zu weiteren Gesprächen zu Beginn des kommenden Jahres eingeladen.
Das ist einfach ein so festgefahrener, tiefer Konflikt, der sich offensichtlich nicht so schnell auflösen lässt. Insofern wird es da entweder ein schnelles und ein wirklich auch tiefgreifendes Umdenken brauchen, was Frau Volkens ja auch schon versucht hatte, dafür aber dann gefeuert wurde. Jetzt muss man gucken, wie man mit dieser Situation auf der anderen Seite vor allem auch weiter umgeht.
Vor wenigen Wochen hatte die frühere Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens den Weg für eine Schlichtung geebnet, kurze Zeit später aber angekündigt, aus dem Unternehmen zum Jahresende auszuscheiden. Nach Lesart der Kabinengewerkschaft UFO hätten sich damit die Teile innerhalb der Lufthansa-Konzernführung durchgesetzt, die einen harten Kurs gegenüber der Gewerkschaft fahren wollen.
Der Weggang von Frau Dr. Volkens ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sie eine Kehrtwende im Umgang mit der Kabine und der UFO haben wollte. Damit war sie ganz alleine und das war dann auch die letzte Entscheidung, die sie getroffen hat, ja.
Sagt Daniel Flohr. Manche Beobachter, wie der Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt, sehen das ähnlich und halten den eingeschlagenen Weg und die Lage für schwierig.
Ich glaube, die Lufthansa ist da ein Stück weit auf dem Holzwege. Da ist ja die ganze Auseinandersetzung sehr viel von Formalismen geprägt. Und ich glaube, das hätte man auch deutlich flacher halten können, den Ball.
Streiks hält UFO übrigens in den kommenden Tagen für möglich, obwohl beide Seiten in einem Schlichtungsprozess sind. Denn es gäbe neben den Themen innerhalb der Schlichtung noch viele andere, aufgrund derer Arbeitskämpfe möglich seien. Die Lufthansa erwartet weiter, dass es in den Gesprächen zu guten Ergebnissen kommen werde, was die Schlichtungsthemen angeht, und verweist auf den für das neue Jahr angesetzten Schlichtungstermin Anfang Januar. Offenbar geht man bei der Lufthansa nicht davon aus, dass es bis dahin zu Streiks kommen wird.
Mischa Erhardt über den festgefahrenen Tarifstreit zwischen UFO und Lufthansa. Wilhelmshaven ist Deutschlands einziger Tiefwasserhafen. Da können noch die dicken Pötte anlegen. Schiffe, die andere Häfen an der deutschen Nordseeküste plus den Hamburger Hafen nicht so ohne weiteres bis gar nicht erreichen können. Bei der Planung und der Verwirklichung des Hafens wurde das als dicker Pluspunkt gesehen. Nur danach hakte es. Der Jade-Weser-Port wurde keine Erfolgsgeschichte. Wie ist die Lage dort aktuell? Dieser Frage ist unsere Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager nachgegangen. Und eins vorweg, besinnlich oder feierlich beginnt dieser Beitrag nicht.
Der Jade-Weser-Port, ein Geisterhafen.
Ach, geben wir es doch mal zu. Das mit dem Jade-Weser-Port war irgendwie eine Scheißidee. Erst kommen so scheiß wenig Schiffe, die kaum mal einen scheiß Container abliefern. Und trotzdem sind die alle immer noch scheiß optimistisch.
Geburtstag im Geisterhafen. So nennen ihn Kritiker und Spötter.
Die Stimmen aus alten Medienbeiträgen zeigen, der Start des Jade-Weser-Ports vor rund 7 Jahren war, gelinde gesagt, holprig. Nachdem sich schon die Eröffnung verzögert hatte, kam schließlich auch der Umschlag am Hafen nicht so recht in Schwung.
Mikkel Andersen, Geschäftsführer von Eurogate in Wilhelmshaven, erinnert sich.
Wir sind angefangen und mehr oder weniger direkt nach dem Anfang kam die Krise, sodass wir, als wir in Betrieb gingen in 2012, doch eine ganz andere Situation vorgefunden haben als 2008, 2009. Es ist richtig, dass unser Anfang eine sehr schwierige war.
Im Zuge der Wirtschaftskrise schlossen sich die großen Reedereien weltweit zu 3 Allianzen zusammen. Das macht es schwieriger, einzelne Reedereien von sich zu überzeugen. Hans-Joachim Jansen, heute Vorsitzender der Grünen in Niedersachsen, war lange Sprecher für Schifffahrt und Häfen der Grünen. Im Vergleich mit Bremerhaven oder Hamburg müsse man Geduld mit einem neuen Hafen haben, sagt er.
Hamburg ist natürlich ein Hafen, der über Jahrhunderte gewachsen ist in diese Richtung, mit dem ganzen Equipment, der ganzen Ausstattung, die dazugehört. Und das kann man nicht in wenigen Jahren auf der grünen Wiese errichten.
Die Entscheidung für einen deutschen Tiefseehafen findet er bis heute richtig, auch wenn er sich einen anderen Standort gewünscht hatte.
Cuxhaven hätte aber den großen Vorteil gehabt, das liegt auch am tiefen Fahrwasser, auch dort sind Wassertiefen bis 16 Meter vorhanden, dass man die gesamte Logistik Schiene von Hamburg hätte mitnutzen können. Die ist von Wilhelmshaven aus natürlich sehr abseits gelegen.
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Umschlag am Jade-Weser-Port in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Zwar nicht in dem Ausmaß, das man sich anfangs erhofft hatte, dennoch lag die Wachstumsquote 2018 bei 18%. Während 2013 noch rund 76.000 Teu umgeschlagen wurden, waren es 2018 knapp 656.000 Teu. Teu, so heißen die Standardcontainer in der Branche. Der Hafen kann, wenn er einmal ausgelastet ist, 2,7 Millionen Teu umschlagen. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Außerdem sieht es so aus, als ob das Wachstum im vergangenen Jahr stagnierte, sagt Andersen.
Natürlich sind auch wir betroffen. Wenn die Welt hustet, dann kriegen wir in der Logistik schnell eine Lungenentzündung. Das ist so. Für uns ist es eher entscheidend, wie werden die strategischen Entscheidungen von den Reedereien getroffen.
Denn wenn nur eine Linie einer Reederei den Jade-Weser-Port nicht mehr anläuft, macht sich das sofort bemerkbar. Viel schneller als bei einem etablierten Hafen wie Hamburg, der 8,7 Millionen Teu im Jahr umschlägt. Andersen glaubt, dass sich der Jade-Weser-Port noch in der Wachstumsphase befindet. Es komme jetzt darauf an, die großen Schifffahrtsallianzen von sich zu überzeugen. Dann könne auf einmal alles ganz schnell gehen.
Wir schütteln noch unsere Ketchupflasche. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass wir hier einen Ketchup-Effekt irgendwann mal erleben werden. Also wir schütteln und da kommt nichts oder es kommt zu wenig. Und wir kennen das alle von zu Hause. Auf einmal haben wir ganz viel Ketchup aus der Flasche auf einmal. Und das ist mit den Allianzen so geworden, dass man kann nicht tropfenweise Volumen bekommen. Entweder bekommt man ganz wenig oder nichts oder man bekommt eine ganze Menge.
Zum Beispiel, wenn vom Jade-Weser-Port aus auch Afrika bedient würde. Bisher fahren die Reedereien von hier aus vor allem in den asiatischen Raum. Die große Hoffnung für den Hafen sind zudem die stetig wachsenden Containerschiffe. Schon jetzt können die größten Schiffe, wenn sie voll beladen sind, in Europa nur Rotterdam oder eben in Wilhelmshaven anlegen. Andreas Bullwinkel von der Jade-Weser-Port Marketing GmbH ist für die Vermarktung des Hafens zuständig. Er geht davon aus, dass es noch rund 10 Jahre brauchen wird, bis den Hafen Schwankungen im Markt nicht mehr so direkt betreffen. Aber bis dahin sei es noch ein zäher Weg, auch wenn schon viel gelungen sei.
Ein Meilenstein gleich zu Anfang war sicherlich die Ansiedlung des Unternehmens Nordfrost hier. Das ist ja der Erstansiedler, der sich auch gleich sehr groß aufgestellt hat. Der nächste riesige Meilenstein, den wir gehabt haben, war dann die Ansiedlung von Volkswagen Audi mit der Packstation hier. Keine Frage, ein Riesensignal an den Markt. Und wir sind kurz davor, den wohl größten Meilenstein hier umzusetzen, nämlich die Ansiedlung von China Logistics.
Ein chinesisches Staatsunternehmen, das sowohl im als auch Export im Hafen betreiben wird. Der geringe Import sei nämlich noch eine große Schwäche des Hafens, sagt Bullwinkel.
Wenn Sie nur Exportladungen haben, läuft Ihnen praktisch Ihr Hafen ständig leer und Sie haben keine Leercontainer hier anzubieten. Und das schafft Probleme für Kunden wie für Reedereien, weil die muss man teuer positionieren. Wenn Sie genügend Importladung gleichzeitig generieren können, ist dieses Problem gelöst.
Das gehört zu den Hausaufgaben, die der Jade-Weser-Port in den kommenden Jahren noch erfüllen muss. Felix Jahn von der Industrie- und Handelskammer Nord nennt noch weitere Schritte, die Niedersachsen und Bremen in Angriff nehmen sollten.
Es wäre auf der Infrastrukturseite sicherlich noch einmal die Elektrifizierung der Bahnstrecke Richtung Süden, also insbesondere zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg. Und was dem Hafen, aber auch allen norddeutschen Seehäfen helfen würde, wäre sicherlich die Realisierung der Küstenautobahn.
Für Mikkel Andersen von Eurogate und Hans-Joachim Jansen von den Grünen ist noch ein ganz anderer Punkt entscheidend. Eine größere Kooperation der norddeutschen Häfen untereinander. Jansen spricht von einem norddeutschen Hafenkonzept.
Ja, ich glaube, da muss man zu ganz anderen Formen auch der Zusammenarbeit kommen. Dass also nicht nur die Wertschöpfung aus dem Hafen, Klammer auf, diesen Moment ja noch nicht gibt, Klammer zu, dass man Quoten dahingehend festlegt, welche Anteile an den Steuereinnahmen aus diesem Gewerbegebieten an Bremen und Hamburg fließt. Ich glaube, das muss geregelt werden, dass es da auch tatsächlich zu einer Kooperation in der Wertschöpfung kommt, weil sonst gibt es für Hamburg keinen Anlass, damit zu spielen. Sondern sie werden weiter auf ihren Hafen setzen, weil nur daraus erzielen sie Wertschöpfung. Das muss anders werden. Und es braucht natürlich dann auch eine vernünftige Aufteilung, damit man nicht die Elbe ausbaggert für die größten Containerschiffe.
Schiffe, die ohne Probleme in Wilhelmshaven anlegen könnten. Dass so eine Kooperation gelingt, halten aber viele für sehr unwahrscheinlich.
Felicitas Böselager blickte für uns auf den Jade-Weser-Port. In einer mehrteiligen Serie beschäftigen wir uns seit dem vergangenen Freitag in dieser Sendung mit der Pflegebranche und greifen hier unterschiedliche Aspekte auf. Heute geht es um den Aktionsplan des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn für die Pflege. 13.000 zusätzliche Pflegekräfte als Sofortmaßnahme, höhere Gehälter und Mindestlöhne sollte dieser Aktionplan bringen, der im Frühjahr vorgestellt wurde. Was wurde seitdem erreicht und in welchen Bereichen hakt es weiterhin? Diesen Fragen ist Volker Fintermann nachgegangen.
Verbesserungen in der Alten- und Krankenpflege, das ist ein Thema, das sich die Koalition frühzeitig auf die Fahnen geschrieben hatte. 8.000 zusätzliche Pflegekräfte allein für die Altenpflege sollten es nach dem Koalitionsvertrag sein. Und schnell war klar, das reicht nicht. Denn es gibt derzeit insgesamt gut 14.500 Pflegeheime in Deutschland. Deshalb wurde die Zahl kurzerhand auf 13.000 aufgestockt, um das Instrument nicht ganz verpuffen zu lassen.
Der erste Schritt ist, die Stellen zu finanzieren. Der zweite wird es jetzt sein, gemeinsam mit den Arbeitgebern, mit den Pflegeverbänden mehr Pflegekräfte zu finden, mehr Auszubildende, Menschen zu begeistern, zurückzukehren in die Pflege, auch Fachkräfte aus dem Ausland. Wir werden alle Register ziehen, um die Stellen zu besetzen. Aber der erste Schritt ist jetzt, sie zu finanzieren.
Kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn in diesem Frühjahr an und es folgte prompt auch die konzertierte Aktion Pflege, also der Versuch, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, um dort ein gemeinsames und verlässliches Programm für den Umbruch zu entwickeln. Bessere Ausbildung, Bezahlung und Arbeitsbedingungen lauten drei maßgebliche Forderungen. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland nimmt ob der demografischen Entwicklung aktuell und in den kommenden beiden Jahrzehnten kontinuierlich zu. Die 4-Millionen-Grenze dürfte bereits im kommenden Jahr überschritten werden und bis zum Jahr 2050 dürften nochmals mehr als 1 Million dazukommen. Umgekehrt heißt das, bis zu 100.000 weitere Pflegekräfte werden in der mittleren und langen Frist gebraucht, um die Aufgaben bewältigen zu können.
Also der Bedarf ist so groß, dass trotz Rekordausbildung und weiteren Anstrengungen in dem Bereich ohne Fachkräfte aus dem Ausland wir ihn nicht werden decken können. Die jungen Menschen, die vor 17, 18 Jahren nicht geboren wurden in Deutschland, die können wir heute halt auch nicht ausbilden, weder in der Pflege noch in anderen Bereichen.
Sagt Spahn, der erst vor kurzem in Mexiko war, um dort Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Dafür wurde eigens eine neue Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe mit Sitz in Saarbrücken gegründet, die sich um Visaanträge, Anerkennung von Berufserlaubnissen, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse kümmert und dafür sorgen soll, dass Fachkräfte binnen 6 Monaten nach Deutschland kommen können, was bislang oft genug mehr als 2 Jahre dauert. Weil dann aber immer noch Sprachbarrieren und andere Hürden bleiben, sollen zumindest die 13.000 zugesagten Pflegekräfte für eine rasche Entlastung in der Altenpflege sorgen. Doch die Neueinstellungen fallen dort bislang recht bescheiden aus. Bis Ende November melden die Krankenkassen gerade einmal gut 1.500 zusätzliche Stellen, die unter das Sofortprogramm der Bundesregierung fallen.
Möglicherweise gibt es mehrere Schwierigkeiten. Also was ich so aus der Praxis vor Ort höre, ist, dass die Antragstellung sehr kompliziert ist, dass selbst wenn alles beantragt ist, die Genehmigung sehr schleppend läuft. Und es liegt natürlich daran, dass wir insgesamt natürlich sehr wenig Pflegekräfte auf dem Markt haben, um die 13.000 Stellen zu besetzen.
Sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Bärbel Baas. Es gibt einfach zu wenig Bewerber und vielfach sind die Jobs belastend und nicht attraktiv genug, um etwa Aussteiger und Teilzeitbeschäftigte wieder gewinnen zu können. Auch wenn die Kosten für die zusätzlichen Stellen komplett von den Kassen übernommen werden, bleiben die ungenügende Bezahlung und die nicht geringe Arbeitsbelastung als Handicap für den gewünschten Umbruch.
Es scheitert im Moment, dass wir einfach zu wenig Menschen haben und durch die Gesetze, die wir ja noch gemacht haben, also bessere Arbeitsbedingungen, hoffen wir ja auch, dass vielleicht die ein oder anderen, die Pflegefachkräfte sind, sich vielleicht aus der Pflege zurückgezogen haben, jetzt auch durch verbesserte Arbeitsbedingungen, bessere Löhne vielleicht auch wieder zurückfinden, den Weg in den Beruf.
Die Sozialdemokratin Bärbel Baas verweist da auf das Ende November verabschiedete Gesetz für bessere Löhne in der Pflege, das im kommenden Jahr entweder einen verbindlichen Flächentarifvertrag für die Altenpflege oder aber verbindliche Lohnuntergrenzen bringen soll, um den Beruf wieder attraktiver zu machen. Aber das ist ein weiteres, schwieriges Kapitel bei dem Versuch, die Bedingungen in der Altenpflege zu verbessern.
Volker Fintamer über den Stand der Dinge beim Aktionsplan Pflege, der im Frühjahr vorgestellt wurde. Der zweite Teil unserer Serie über die Pflegebranche. Im dritten Teil geht es dann am kommenden Freitag um Tarifverträge für Pflegekräfte. Der Goldpreis hat in diesem Jahr kräftig angezogen. Das war in den 3-4 Jahren vorher anders. Da dümpelte der Preis eher so vor sich hin. 2019 aber, da gab es eine teils erhebliche Wertsteigerung. Warum und vor allem bleibt es soweit vorhersehbar bei dieser Entwicklung? Mehr dazu von Volker Hirt.
Gold, lateinisch aurum, hat von seiner Aura nichts eingebüßt. Im Gegenteil. Eine schicke Villa im Frankfurter Westend, die Menschen stehen Schlange, Wartezeit über 1 Stunde. Markus Krall, Vorstandsvorsitzender des Degussa Goldhandels, erlebt den Boom hautnah.
Also wir liegen im Moment nach den Zahlen, die mir zuletzt vorliegen, bei etwa 500% des normalen Niveaus.
Einer der Gründe für den Run auf Gold ist die Absenkung der sogenannten Tafelgeschäftsgrenze. Tafelgeschäfte sind Finanztransaktionen und Bankgeschäfte, bei denen der Bankkunde namentlich nicht in Erscheinung tritt. Bisher lag die Grenze bei 10.000 Euro, ab 1. Januar sind es 2.000 Euro. Alles, was über diesen Betrag hinausgeht, kann nicht mehr anonym gekauft werden. Man muss sich ausweisen, wird registriert. Markus Krall kritisiert das heftig und meint,
dass die Politik das Bedürfnis der Menschen nach Privatsphäre überhaupt nicht begriffen hat. Es ist nicht so, dass das Bedürfnis nach Privatsphäre das Bedürfnis nach Geldwäsche wäre oder nach Steuerhinterziehung, sondern dass das Bedürfnis nach Privatsphäre sich eigentlich aus der Menschenwürde speist.
Privatsphäre gleich Menschenwürde, das muss man erstmal sacken lassen. Die Goldkäufer lassen sich von der Gesetzesänderung ohnehin nicht beeindrucken. Sie sei nicht der Hauptgrund, der die Menschen zum Gold treibt.
Es gibt zwei Drittel der zusätzlichen Nachfrage, die tatsächlich sich aus einer Sorge um die wirtschaftliche Stabilität speist.
Hans-Günther Ritter, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus, stimmt ihm zu. Und dass es vor allem die Deutschen sind, die so sehr auf Gold setzen, habe auch historische Gründe. Gerade sehr alte Mitbürger haben vier Währungen und eine Hyperinflation erlebt.
Die Schweiz hat den Franken, solange man sich erinnern kann. Die Engländer haben ihr Pfund, solange man sich erinnern kann. Die Amerikaner den Dollar. Und das haben wir eben hier nicht bei uns. Und das mag möglicherweise eines der Gründe sein, weshalb Gold für den deutschen Anleger attraktiv ist.
Markus Krall und seine Mitarbeiter von Degussa verkaufen so gut wie alle Edelmetalle. Die Produktpalette ist riesig. Zu 90% werde aber Gold nachgefragt. Krügerränder, Unzen, 50 oder 100 Gramm Barren. Sehr beliebt sind im Moment die fetten Dinger. Gold im Handyformat. Ein Kilo schwer.
Ein Kilo Gold kostet im Moment etwas mehr als 40.000 Euro. Das ist auch eines unserer beliebtesten Produkte. Wird auch durchaus mal in größerer Menge nachgefragt. Also in erster Linie sind es eigentlich die klassischen Investitionsprodukte, wenn man so will. Also Produkte, die Leute sich dann tatsächlich in Tresor legen und dort liegen lassen.
Da geht es einigen offenbar richtig gut. Aber in der Tat waren die Deutschen in der Summe noch nie so vermögend wie heute. Gold sei eine gute Anlage, aber alles auf eine Karte zu setzen, ist auch nicht klug, geht es nach der Empfehlung von Hans-Günther Ritter Heraeus.
Gold ist immer als Sicherheit im Depot, als Beimischung zu verstehen und hier einen Anteil von 10-15% als Gold in den Anlagen zu halten, halten wir durchaus für sinnvoll.
Der Goldpreis hat in diesem Jahr um über 15% zugelegt. Eine gute Geldanlage zweifellos. Auch wenn Aktien in diesem Jahr noch besser liefen. Und wie geht's weiter? Reinhard Pfingsten, Chefanlagestratege der Bethmann Bank, glaubt in naher Zukunft nicht an einen Dollar-Allzeithoch von über 1900.
Meine Prognose ist erstmal 1600 zum Jahresende 2020. Also insofern sind wir dann noch nicht bei den 1900. Aber aus meiner Sicht wird Gold weiterhin in diesem Bullmarkt bleiben, ja.
Der Goldpreis werde also eher steigen als fallen, so die Experten. Ein entscheidendes Gegenargument beim Goldkauf hat sich schließlich erledigt. Gold bringt keine Zinsen. Das wird immer so bleiben. Aber auf Gold wird auch nie ein Negativzins erhoben.
Volker Hirt über den Goldpreis in Zeiten niedriger Zinsen. Und nun ist es Zeit für den Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Viktor Goldgar in unserem Börsenstudio. Herr Goldgar, wo steht denn der Goldpreis aktuell?
Ja, die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1.483 Dollar. Ganz genau, das ist ein leichtes Plus. Immer wenn es politisch brennt, dann gehen ja die Anleger als Absicherung eigentlich ins Gold. Das haben wir heute eigentlich nicht. Trump hat ja Hoffnung im Handelsstreit gemacht. Viele Anleger glauben ihm aber nicht und gehen heute deswegen ins Gold.
Kommen wir zum Handelstag generell. War denn heute überhaupt noch was los, einen Tag vor Heiligabend?
Ja, also am Weihnachtsmarkt vor der Börse war viel los. Hier an der Börse, am Markt der Märkte weniger. Der DAX minus 0,1%. Er steht bei 13.300 Punkten.
Tatsächlich tauchte aber auch heute das Wort Rekord auf. Wo fielen denn bisherige Bestmarken?
In der zweiten Börsenliga, da gab es einen Rekord zu vermelden, beim MDAX also. Der notiert aktuell bei 28.539 Punkten. Das gab es noch nie. Bei diesen Unternehmen gilt klein, aber oho. Denn auch viele Experten sagen, die sind in Sachen Digitalisierung viel wendiger als viele große Dickschiffe im DAX.
Wie rege oder auch nicht ist der Handel auf dem Devisenmarkt?
Ja, da herrscht schon ein bisschen weihnachtliche Ruhe. Der Devisenmarkt ist ja vom britischen Pfund vielleicht mal abgesehen in letzter Zeit sowieso so ein bisschen, naja, im Dämmermodus. Der Euro steht aktuell fast unverändert bei einem Dollar 10,80.
Und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen?
Um es mal vorweihnachtlich auszudrücken, Herr Hetzke, still und starr ruht der See, kann man sagen. Die Durchschnittsrendite für deutsche Staatspapiere, die sinkt ganz leicht auf minus 0,28%.
Schauen wir uns nun noch Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien an. Beim Blick auf die Anzeigetafel, da fällt der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer auf als Tagesgewinner. Was ist der Grund?
Ja, Bayer kämpft ja seit Monaten schon mit den Prozessen in Sachen Glyphosat, also diesem Unkrautvernichtungsstoff. Da ist jetzt die US-Umwelt Behörde EPA Bayer beigesprungen, die sagt, sie sehe bei Glyphosat keine Gesundheitsgefahren. Für viele Anleger ist diese Wortäußerung ein Hoffnungszeichen.
Und relativ gut stand heute den ganzen Tag über der Sportartikelhersteller Adidas da. Warum?
Ja, der Chef höchstpersönlich hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, dass Adidas mit seinen Sportartikeln im Vorweihnachtsgeschäft gutes Geschäft gemacht hat. Das hat viele Anleger gut gefallen. Bis mittags legt Adidas zu, hat jetzt aber seine Gewinne schon wieder abgegeben eigentlich.
Und die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Drohnenstreiks bei der Lufthansa, wie reagieren die Anleger?
-1,7% bedeutet das für die Lufthansa.
Und Boeing, wie sieht's da aus?
Na, bei Boeing 2,6% im Plus. Die Anleger treten nochmal nach. Dort geht ja der Chef.
Viktor Goitka fasste für uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Beatrix Novi begrüßte dann gleich zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Beitrag über die Operette China an der Komischen Oper Berlin. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.